Domradio Menschen
Podcast. Jeder Jeck kommt von woanders, heißt es dieses Jahr zum 10. Mal in der sogenannten IMI-Sitzung von Köln. Die Präsidentin und Gründungsmitglied heißt Miriam Shebabi und kommt aus Brasilien, ist seit 28 Jahren in Köln und heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Miriam Shebabi. Oder soll ich lieber sagen, ein herzliches Alaaf, Imi Mimi.
Ah, Lukas, Sie können alles sagen. Entschuldige fürs Du.
Kein Problem.
Seit ich hierher gekommen bin, will ich immer die alle duzen, weil ich mich so wohlfühle in dieser Stadt. Sie können mich nennen, wie Sie wollen.
Gut, dann herzlich willkommen, Miriam Shebabi, Imi Mimi. Auf jeden Fall herzlich willkommen alle Kölnerinnen und Kölner und alle Imis und alle, die sonst wo zuhören. Am Mikrofon Angela Krumpen. Miriam Shebabi ist Imi Mimi, die erste brasilianische Jungfrau in der Imi-Sitzung. Und die gibt es dieses Jahr zum 10. Mal. Was ist das genau? Also nicht die Imi Mimi, die erste, die brasilianische Jungfrau, sondern die Imi-Sitzung.
Die Imi-Sitzung ist eine Sitzung gemacht von Imis mit zwei M's, also Immigranten, und Imis mit einem M, also Menschen, die nicht aus Köln kommen. Und wir haben uns gedacht, wir würden gerne sehen, wie das ist, wenn wir auch Karneval feiern auf unsere Art und Weise. Und mit unserem Blickwinkel auf diese Stadt und diese Gesellschaft. Und das ist die Imi-Sitzung, eine Show mit Sketche, mit Musik, ohne Tusch. Und jeder darf kommen, wie er will. Trinken, was er will. Und das ist ein Ort zum Spaß miteinander haben, einander kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen und sich wohlfühlen.
Der Untertitel dieses Programms heißt, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, jeder Jeck kommt von woanders. Und das ist nicht nur ein Untertitel, sondern das ist auch ein Programm.
Ja, das ist so. Das ist, wie ich eben gesagt habe, die Jecken bei uns, wir sind alle von woanders, das heißt Brasilien, Italien, England, USA, Türkei und so weiter. Mhm. Und wir sind alle Jecken. Wir sind Jecken in dieser Stadt. Wir ganz, ganz, ganz viele Jecken in dieser Stadt.
Das ist ja eigentlich schon immer so gewesen, wenn ich an das Lied von den Blackfirs denke, von dem Stammbaum. Ist ja nicht so, als hätte es nicht immer schon Imis gegeben in Köln. Was hat gemacht, dass ihr 2010 gesagt habt, das, was es immer schon gibt, Imis, fügen wir jetzt dem Karneval als unsere Perspektive hinzu? Gab es da einen Auslöser oder ist das von alleine passiert? Oder?
2009, wir sind jetzt im 10. Jahr. Also 2009 war der Anfang von der Imi-Sitzung. Eigentlich wollten wir Spaß haben und dann haben wir uns integriert. Es ist so, dass wir...
Also es lag mehr an den Leuten, die sich zusammen getroffen haben und nicht irgendwie... Manchmal ist das ja so, da passiert was in deiner Stadt und dann sagt man so und jetzt, wir sind aber auch da und wir wollen das auch zeigen, dass wir da sind.
Nein, so war es nicht. Wir haben uns getroffen, wir haben uns gekannt, wir waren Künstler und wollten was machen. Und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt Karneval.
So, wie Sie Karneval machen mit dieser, wie nennen Sie sich, Truppe? Was ist das? Eine Gruppe? Eine Truppe?
Eine Gruppe.
Egal. Also jedenfalls mit Menschen. Die Menschen, die sich da zusammen gefunden haben, außer dass sie von allen, von unterschiedlichen Orten kommen und alle Künstler sind, gibt es was, wie man sie beschreiben kann? Oder ist das schon die Beschreibung?
Ich glaube, wir haben die Fähigkeit, über uns selber zu lachen. Und das ist nicht üblich und das kann nicht jeder. Und das können wir aber. Also, dass ich über Brasilianer lachen kann, dass der Türken über die Türken und so weiter. Und das macht, glaube ich, ein bisschen die Show aus, weil es entspannt in dieser Stelle von wir dürfen nicht ausländerfeindlich sein. Und es geht nicht um ausländerfeindlich, es geht um Kritik über die eigene Kultur.
Das ist ja immer das, was erlaubt ist. Also die einzigen Menschen, die Witze über Menschen mit Behinderung machen dürfen, sind Menschen mit Behinderung. Mhm, genau. Also das, wenn das von innen kommt, dann kann man lachen. Wenn das von außen kommt, dann gefriert mir das Lachen immer.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist genau in dieser Ort sind wir. Wir haben unser Publikum, sind Deutschen, sind Ausländer, sind Imis mit zwei oder ein M. Und alle entspannen sich in diese dreieinhalbe Stunde, weil sie lachen über auch ganz böse Sachen. Es gibt ja ganz tolle Gruppen, ganz bekannte Gruppen wie Monty Python, die einfach grandios, ganz bösartig sind. Und das ist ein bisschen, was wir machen.
Ihr seid grandios, ganz bösartig?
Also eigenes Lob ist nicht so toll, aber ich finde, dass wir uns das erlauben und das ist toll.
Okay. Worum ging es im ersten Jahr? Also ich muss dazu sagen, Sie haben eben schon gesagt, wir machen keine Tuschs und so. Es gibt auch keine Garden, es ziehen keine Tanztruppen ein. Mhm, genau. Es ist eine Revue, es ist eine Nummernrevue und es ist Kabarett und es ist politisch.
Ja, und auch albern und auch poetisch und auch, wissen Sie, wir möchten uns in keine Schublade stecken. Okay. Wir sind nicht eine Kabarettshow, wir sind nicht eine Stand-up-Show, wir sind nicht musikalisch, wir sind von allem ein bisschen und vor allem jedes Jahr anders. Weil wir haben nicht vor, irgendwas zu sagen. Mhm. Es kommt so natürlich raus und dann diskutieren wir und überlegen und schreiben und dann sind Sachen gut, dann sind andere Sachen nicht so gut. Mhm. Und wir lassen uns sehr, sehr, sehr treiben von dem, was uns in dem Jahr oder in dem Moment bewegt.
Was war das im ersten Jahr?
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Okay, was war das in diesem Jahr?
Oh, dieses Jahr haben wir natürlich eine ganz, ich finde die Nummer toll, über Flüchtlinge, wie eine Castingshow.
Eine Castingshow für Geflüchtete.
Ja, es gibt leider eine ganz traurige Geschichte in Österreich. Das ist ein Typ hat den nicht bekommen, weil der Beamte wollte nicht glauben, dass er homosexuell ist, weil er sich nicht so bewegt hat und sich so angezogen hat. Und daraus haben wir eine Castingshow daraus gemacht.
Also ein Homosexueller, der nicht tuntig ist, kann nicht homosexuell sein.
Richtig. Ah, okay. Und eine Woche später, auch in Österreich, einer, der zu tuntig war, haben sie gesagt, nee, das glauben wir nicht, das ist Theater. Also die Menschheit kann es richtig böse sein. Und dieser Sketch ist wirklich sehr böse, dass es weh tut, während man lacht. Und das ist aber, finde ich, eine wichtige Qualität für heutzutage.
Wie reagiert das Publikum?
Ich glaube, das ist dieses, ich lache und erlaubt mir halb zu lachen und lache trotzdem und tut mir furchtbar leid.
Es ist so peinlich, dass man rot wird und sich fremdschämt.
Nicht fremdschämen, das berührt einen anderen Ort.
Okay, welchen Ort?
Der Ort, wo man so Mitleid mit dieser Mensch hat und trotzdem die Situation lustig ist. Jeder kennt das, wenn man in eine Beerdigung lachen muss. Ich glaube, jeder Mensch kennt das, wenn man in ganz tragische Situationen lachen muss. Und das ist sehr menschlich. Und ich glaube, dieser Punkt berührt dieses Sketch.
Okay, das ist also eine von den Nummern.
Das ist eine von
den Nummern. Ein Flüchtlingscasting.
Genau.
Wie geht's aus? Gibt's auch eine Jury? Also muss ich mir das so richtig vorstellen, wie so ein dämliches Fernsehcasting?
Heute ist Karnevalssonntag, dann haben wir nur die Derniere, die man konnte versuchen, Karten zu bekommen. Nee, es geht schlecht aus.
Es geht schlecht aus?
Ja, er wird nicht angenommen wie in Österreich in 2018.
Okay, noch eine andere Nummer?
Eine lustige, möchtest du?
Vielleicht.
Möchten Sie? Oh Gott, entschuldige mit dem Du.
Sollen wir einfach jetzt verabreden, dass wir uns ausnahmsweise, weil Karnevalssonntag ist, duzen? Ist vielleicht einfacher?
Ja, ich kann ja versuchen mit dem Sie und wenn es ab und zu ein Du rauskommt.
Okay, das ist gut. Es ist Karneval.
Es ist Karneval.
Jacke duzen sich, okay? Ich bin Angela.
Ja, hallo, ich bin Mimi.
Gut.
Also es gibt ein wunderschönes Lied, das heißt, nimmt den Stock heraus und fange an zu frieren. Das ist ein ganz schönes Karnevallied, gesungen von unserer Alice Esser. Und es zwar diese Menschen, die Karneval feiern, aber nicht lustig angezogen sind, sondern die machen zwei rote Bäckchen und ein kleines Hütchen und gehen feiern und glauben, sie sind außer sich. Und das, darum geht es in dieses Lied. Und es ist ein sehr toller Text über ein Herr, der in der Kneipe reingeht und lernt eine Dame kennen und holt zwei Kölsch und sagt zu der Dame, das kostet 1,60 Euro. Das ist ein Typ, der außergewöhnlich ist in der Kölner Karneval.
Okay. Aber geht die Nummer gut aus?
Die Nummer geht gut aus.
Die Nummer geht gut aus. Ich versuche das jetzt auch. Jetzt muss ich gerade denken, ihr macht viele Veranstaltungen. 23 dieses Jahr. Also das ist ja eine Dimension, die man nicht immer so eben beimachen kann, nebenbei machen kann. 3,5 Stunden eine Veranstaltung, 23 davon in der Session. Das ist ja... Ja, professionell.
Also die meisten Arbeit ist davor, nachdem man die Premiere hat. Es ist einfach 3,5 Stunde Spaß. Mhm. Es ist natürlich Arbeit, es ist Präzision, aber die Energie, die man zurückbekommt vom Publikum, das ist besser als jedes Ding auf dieser Welt. Das ist eine positive Energie, es ist ein Miteinander. Das Ensemble miteinander, das Ensemble mit dem Publikum, das ist eine hochenergetische, positiv energetische Sache, die süchtig macht. Das heißt, 23 Mal sind für mich noch zu wenig.
Okay. Das Publikum wächst. Am Anfang waren das nicht so viele Veranstaltungen und die Menschen kommen wieder. Und jedes Mal, wenn sie wiederkommen, hast du erzählt, bringen sie mehr Leute mit.
Genau.
Das heißt, es ist nicht vermessen zu denken, dass es noch weiter wächst.
Das wäre toll. Ich wünsche uns das auf jeden Fall.
Nächstes Jahr ist ja dann ein Jubiläumsjahr.
Das elfte Jahr.
Und genau. Ne, das ist ja dann in Köln so richtig Jubiläum.
Genau.
Und ihr werdet auch freundlich aufgenommen. Jedenfalls die Stunksitzung hat euch am Anfang 111 Euro geschenkt.
Richtig. Die sind ganz, ganz, ganz toller Unterstützer von uns, die Stunksitzung.
Da gibt es nicht sowas wie, ihr könntet uns zu ähnlich werden? Ihr könntet irgendwie...
Auf gar keinen Fall.
Ihr könntet Konkurrenz werden?
Nein, nein, nein. Erstens ist die Stunksitzung quasi Mama von uns. Ja. Und weil so groß und so lang und so großartig. Und zweitens, das Tollste ist, wir haben manchmal dieselben Themen. Und wenn man die zwei Sitzungen schaut, das sind so unterschiedliche Blickwinkel. Und das ist für mich grandios, wenn ich dahin gehe und sehe, ach, wir haben dasselbe Thema behandelt in so einer unterschiedlichen Art und Weise. Grandios.
Hast du da ein Beispiel für?
Sag mal, ach, gerade...
Es ist wahrscheinlich aber einmal der Blick von innen, also... Köln, der Kölner Karneval, die deutsche Gesellschaft von innen geschaut und einmal ja so eine Halbinnenperspektive, auch hier sein, aber trotzdem von außen gucken.
Ja, genau. So ungefähr ist das. Ja.
Okay. Wie ist das denn? Erzählt ihr auch Witze? Weil es ist Karnevalssonntag und ich dachte, vielleicht können wir hier auch ein bisschen lachen.
Ja, ich bin eine ganz schreckliche Witzeerzählerin, aber ich werde es versuchen. Eine meiner Lieblingswitze. Es liegt eine Mama-Eisbär oder ein Baby-Eisbär. Und das Baby-Eisbär, die Mama schläft gemütlich und das Baby-Eisbär sagt, Mama, Mama, war mein Papa auch Eisbär? Mein Papa war auch Eisbär.
Mama, Mama, war mein Opa auch Eisbär?
Dein Opa war auch Eisbär.
Mama, Mama.
Was?
War mein Uropa auch Eisbär?
Ja, dein Uropa war auch Eisbär. Was ist denn los?
Mir ist kalt.
Das finde ich sehr süß.
Das ist auch sehr süß. Also Sie wollen poetisch sein oder ihr wollt poetisch sein, politisch sein. Und dieses politisch sein wollte ich gerne noch einmal vertiefen. Denn wir leben ja in einer Welt, die so viel Grund gibt, auch Menschen, die eigentlich nicht gerne Zeitung lesen oder Nachrichten gucken oder sich mit Politik befassen. Ganz viel Grund gibt es trotzdem zu tun. Und wer es nicht tut, hat meistens ein schlechtes Gewissen oder das Gefühl, man könnte sowieso nichts mehr ändern.
Mhm.
In diesen Jahren, die ihr jetzt diesen Immi-Karneval macht, hast du da das Gefühl, es ist immer noch nötiger, politisch zu werden?
Auf jeden Fall. Bei mir ist so ein quasi Augen aufmachen, als sie jetzt in Brasilien, wir in der Nähe von einer brasilianischen Diktatur sind, und eine Person gewählt wurde als Präsidenten, der einfach, also die Sachen, die er von sich gibt, einfach unter alle möglichen, erdenkliche, blöde Sachen sind.
Seit dem 1. Januar 2019 ist Bolsonaro,
genau.
Das ist ein ehemaliger Fallschirmhauptmann, der Präsident von Brasilien, obwohl er vorher offen rassistisch war, frauenfeindlich war, die brasilianische Militärdiktatur verteidigt hat und gegen alle Minderheiten, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, aber gegen alle Minderheiten hetzt.
Und er wurde entfernt von der Armee, weil er nicht wegen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, weil er psychisch nicht geradeaus war.
Wie konnte das passieren?
Ich glaube, das ist eine ganz gut gemachte machiavellische Situation. Das heißt, wir hatten vorher die Arbeiterpartei in der Regierung, 14 Jahre lang. Und das hat sehr, sehr, sehr viele Leute, die sehr viel Geld hatten und sehr viel Macht, ein bisschen destabilisiert, weil halt plötzlich die Frau, die bei mir zu Hause gearbeitet hat, unsere Hausangestellte, Rechte hatte. Mhm. Und diese Rechte haben war für sehr, sehr viele Leute nicht angenehm. Das heißt, was habt die Rechte gemacht? Die haben das Volk geteilt zwischen wir und sie.
Mhm. Und, also wieder eine gespaltete Gesellschaft,
richtig.
Wie in den Vereinigten Staaten, wie in Großbritannien.
Ganz genau, ganz genau. Und plötzlich wählt man Bolsonaro, weil man die andere nicht haben will. Nur es ist ohne Sinn und Verstand, weil es ist dann plötzlich egal, was dieser Mann von sich aus gibt, wird er gewählt. Und das ist, was ich empfinde, so, dass das ist eine emotionale Zustand von diesem Volk, das ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Man zeigt die Beweise und die Menschen sagen, nee, das stimmt aber nicht, das ist ein Fake News. Oder jemand ist Lula, unser ehemaliger Präsident, ist jetzt im Knast ohne irgendeine einzige Beweise. Und ganz viele Leute sind frei mit ganz vielen Beweisen, mit Fotos von Geldkoffern, mit Aufnahmen. Also was da passiert, ich kann das, es macht mich sprachlos. Und dadurch, dass das passiert ist, habe ich jetzt Angst, dass es hier passiert und dass es nebenan passiert. Und wir müssen aufwachen, wir müssen auf die Straße.
Wenn es da passiert, kann es überall passieren.
Definitiv.
Also dieser Mechanismus kann überall greifen.
Genau.
Das macht dich auch deswegen so sprachlos, Miriam Shibabi, weil du 1968 in Rio geboren bist. Das heißt, sie schreiben über sich in ihrer Lebenserklärung, was ich sehr niedlich finde. Man sagt über sie, es ist in der dritten Person geschrieben, sie sei nicht geboren, sondern sie betrat die Bühne. Warum sagt man das über sie?
Weil ich schon sehr klein Shows gemacht habe zu Hause, wie jedes Kind auch. Aber bei uns war noch extremer, also bei mir war extremer. Zumindest erzählt meine Familie, Daily Soaps sind was ganz Wichtiges in Brasilien. Hat eine große Macht. Und ich war 4 Jahre alt und die ganze Familie hat einen Daily Soap geschaut und ich war vor dem Fernseher und sagte, schaut mich an, schaut mich an, schaut mich an. Also dieses Bühnenrampensau ist da in Rio geboren.
Okay, und diese Bühne, die sie da betraten, die du da, ja, mein Gott, diese Bühne, die du da betreten hast, das war schon auch ein großes Publikum, denn das war eine sehr große, sehr bunte Patchwork-Familie. Und zwar von Anfang an.
Genau. Also ich bin geboren in eine Bachelorfamilie. Wir waren 8 Kinder. Mhm. Also 3 Familien, die sich zusammengetan haben. Quasi meine Mutter, nee, 2 Familien. Meine Mutter, mein Vater und dann die neue Frau von meinem Vater, die auch ein Ehepartner hat. Und diese Familie hat so geschafft, dass wir alle, also dass sie auch, die Paare, die sich getrennt haben, sich auch verstanden hat. Das heißt, unsere Familienfeste waren irgendwie der Mann, der Ex-Mann, der Ex-Ex-Mann von der Ex-Mann. Also alle waren dabei und haben gemeinsam getrunken, gespeist und gelacht.
Der Ex-Ex-Mann vom Ex-Mann, okay.
Ungefähr.
Diese Familie war nicht nur groß und unkonventionell, wie wir gerade gehört haben, sondern diese Menschen waren entweder Künstler oder Psychoanalytiker. Das klingt wie Kabarett, ist aber echt, so richtig echt. Und wie verkraftet das denn ein Kind?
Also ich habe das, glaube ich, sehr gut verkraftet und das hat mir eine, glaube ich, unbändige Fantasie gegeben, weil in meiner Welt alles möglich war, von klein an.
Haben denn, also ich habe dann zu Hause gesessen und versucht, mir das vorzustellen. Haben denn die Künstler die Geschichten der Analytiker in Kunst verwandelt oder haben die Analytiker die Geschichten der Künstler analysiert oder beides?
Beides. Die haben, ich glaube, einander befruchtet, weil ja, es gab dann keine Emotion ohne Ratio und keine Ratio ohne Emotion. Und dadurch dann geht man Wege, die unerwartet sind.
Aber das ist total schlau. Das ist ja das Beste, was passieren kann.
Da habe ich ja Glück gehabt.
Ja, aber ja, da hast du Glück gehabt, denn das ist ja tatsächlich so. Manchmal gibt es einfach Familien, die sehr, das ist schön, wenn Gefühle lebendig sind und wenn das nicht so ein Mausoleum ist oder so ein, ne, so eine Grabstätte. Es ist manchmal aber auch schön, wenn es klug zugeht, wenn man irgendwie seinen Verstand, wenn man nicht da sitzt und denkt, oh, ist das unlogisch, ist das irgendwie, oder was weiß ich, es ist einfach so kurz gesprungen in Gedanken. Also es kann auch einfach sehr schön sein, wenn Menschen intelligent sind und kluge Dinge sagen, aber da ist dann oft so, oder manchmal so, oft Quatsch, aber manchmal ist so, dass halt, ja, dass alles so rational analysiert wird und irgendwie und ja, und alles ist, für alles gibt es immer Gründe und so, und dann gibt es da irgendwie verkümmern die Emotionen und beides zusammen. Das macht ja eigentlich, dass das ganze Potenzial sich entfalten kann.
Ist aber nicht einfach, ne? Wiederum, letztendlich ist eine ganz tolle Sache, aber es geht auch nicht ohne Reibung.
Ne, das ist ja vielleicht nicht so schlimm, aber ist es nicht so tatsächlich, dass ich einfach, dass du jetzt als kleines Kind beide Seiten entfalten konntest und dadurch ganz werden konntest?
Ja, ich denke schon. Also wenn ich schon ganz bin, ich weiß gar nicht, ob ich ganz bin.
Weiß ich auch nicht, aber es hört sich für mich, hört sich das richtig, richtig gut an.
Ja, das fühlt sich auch gut an. Ich habe lange überlegt, ne, über diese positive und es gibt aber die Schattenseite. Das ist ganz wichtig, dass man die Schattenseiten annimmt von sich und von dem anderen. Und das ist ein bisschen diese einander befruchten mit emotional und rational über böse und gut. Es gibt leider nicht böse und gut, sondern die befruchten sich und das ist dann eine dritte Sache. Ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, dass es ein Weg, den man betreten soll, mit der eigenen Schattenseite zu gehen.
Okay.
Und das haben wir auch gehabt. Also mein Vater war ein extrem rationaler Typ, definitiv.
Und das war der Analytiker?
Das war der Analytiker, natürlich. Aber unglaublich sensibel. Er könnte auch weinen durch Musik. Und dann, wenn einer von uns irgendwie, wenn ich auf der Bühne war mit 15, der hat ganz viel geweint. Aber das war einer, der sich fragte, warum ist die Sache so und so und so? Es ist nie nur, ich nehme das so an, sondern er hinterfragte ganz viel, wo manchmal als Teenager sehr unangenehm war, aber gab den Weg, die Sachen nicht nur so anzunehmen, wie sie sind, sondern zu überlegen, warum sind sie so und was kann ich ändern, wenn das mir nicht gefällt gerade.
Ah. Das, was du auf jeden Fall gelernt hast, ist Lachen, denn du hast jetzt schon ganz viel gelacht und das mit diesem Schatten umgehen auch, denn in deiner Familie sind wirklich ganz und gar schreckliche Dinge passiert.
Richtig,
ja. Du hast von 8 Kindern erzählt. Mhm. Eine Schwester und ein Bruder von dir sind gestorben. Die Schwester ist an AIDS gestorben. Die hat durch Blutkonserven AIDS bekommen in den 80ern. Und dein jüngster Bruder ist erschossen worden.
Genau.
Das ist einfach schrecklich.
Das ist schrecklich, ja. Das ist sehr, sehr, sehr schrecklich. Und meine Familie, ich kann mich erinnern, als dann mein Bruder gestorben ist, sagte ich, aber warum passiert uns das so viele schreckliche Sachen? Erstmal die Schwester und dann der Bruder. Und dann antwortet, ich weiß nicht mehr, wer von meiner Familie sagte, eine große Familie, ganz große, viele Geschichten. Also ich habe gelernt, nicht Opfer zu sein, sondern zu akzeptieren, die Sachen, wie sie sind, und zu trauern, solange es notwendig war, aber auch zu verstehen, dass in diesem Trauermoment anderer Seite des Lebens auch schön sein kann. Wenn ich trauere und gehe irgendwo hin und habe aber Spaß, mich nicht schuldig zu fühlen, sondern diesen Spaß anzunehmen, ich muss auch nicht mehr Spaß haben, als ich eigentlich habe. Also ich habe gelernt...
Also ich muss auch nicht lachen, damit nach Weinen zu müssen.
Genau, richtig. Und dann habe ich so lange Spaß, wie es geht. Und dann gehe ich, weil es mir nicht gut geht. Also sehr auf meinen Bauch zu hören und zu akzeptieren, wie die Sachen gerade sind. Ja.
Und das hast du in deiner Familie gelernt, dieses Akzeptieren. Ja. Du hast eben schon gesagt, du findest es so wichtig, den Schatten anzunehmen, damit umzugehen und dadurch, wenn ich es richtig verstanden habe, dadurch die Möglichkeit zu haben, es zu verändern.
Ja, genau.
Und dieses Annehmen, das ist dann, also beides gehört zusammen, oder? Den Schatten annehmen und dann kann man es verändern?
Richtig. Das, man kann, es ist auch ein typischer Satz von meiner Familie ist, jeden Tag kann man sich neu entscheiden. Das heißt, keine Entscheidung ist für immer. Weil eine Entscheidung, die für immer ist, der trägt mit sich eine unglaubliche Schwere. Und wenn ich die Freiheit habe zu sagen, okay, heute entscheide ich mich dafür und morgen, es heißt auch nicht, dass ich entscheide mal so, mal so, mal so. Das ist es nicht. Es ist nur, dass man weiß, dass eigentlich die eigene Entscheidung ist in der Hand und nicht als Schwere zu nehmen, ja, weil ich so, weil das mir passiert, weil, oder zum Beispiel, man hat eine ganz schlimme Arbeit, die man nicht gefällt, dass man sagt, oh, und ich muss für immer in dieser Arbeit sein. Nein, man kann entscheiden, da gehe ich raus. Es gibt Konsequenzen, die mit sich tragen, aber es ist eine Veränderung und diese Veränderung liegt an jeder von uns. Ich sage, pass auf, nicht, dass es leicht ist, aber dass man das kann.
Thema Entscheidung. Du hast gerade schon erzählt, die Vierjährige hat sich vor die Daily Soap gestellt und gesagt, schaut mich an. Und du hast auch gesagt, ich werde das später auch mal. Ich werde hier die Schauspielerin. Dann kamen aber noch die Tierärztin und die Ärztin ins Rennen. Und dann irgendwann, so mit 16, 17, kam ein Chemielehrer, der hat gefragt, was denn nun? Tierärztin, Ärztin oder Schauspielerin?
Genau.
Und du wusstest es nicht so richtig. Und dann hat er gesagt, was liebst du?
Genau. Er sagte zu mir, ja, was liebst du denn, Miriam? Und ich habe gesagt, das Theater. Dann sagte er zu mir, dann geh ins Theater, weil du wirst nichts auf dieser Welt so gut machen können wie das, was du liebst.
Du hast dann... auf dich, also nicht auf den Chemielehrer, sondern auf dich gehört. Der hat ja nur aus dir rausgeholt, was schon da war. Eine 3-jährige Schauspielausbildung gemacht in Rio. Ich spreche das jetzt nicht aus. Die hieß Kau.
Kau, Casa de Artes Laranjeiras.
Also das Haus der Künste. Und du hast mit einer 1 im Schauspiel abgeschlossen. Das ist doch cool, oder?
Ja.
In dieser Zeit an dieser Kunsthochschule warst du auch in einer Samba-Schule. Vielleicht gehörte Tanzen zum Stundenplan dazu, oder?
Definitiv. Körperarbeit, Tanz, ganz viele tolle Sachen. Und wir sind in der Samba-Schule gelandet, weil unsere Klasse wurde eingeladen in diese berühmte Parade mitzumachen.
Parade ist der Karnevalszug in Rio.
Genau.
Ja. Und den hast du zweimal mitgemacht. Einmal auf dem Wagen und einmal zu Fuß. Mhm. Und wie ist das?
Oh, das ist unbeschreiblich. Also man fängt mit den Proben an, wo man normalerweise in eine Favela hochgeht. Also die Proben. Proben heißt, dass die Trommler treffen sich, die Tänzerinnen. Und es ist alles eine ganz große Schau, wie in einem Theaterprobe. Ja, man weiß ganz genau, wer wann was macht. Und dann gibt es eine Probe dafür. Und dann stand ich vor diese Trommler. Mein Herz konnte nichts anderes machen, als da genau in diesem Rhythmus mitzuschlagen. Und das war der Nähe von einer Ekstase. Ich war nicht mehr Herrin meines Herzens. Die Trommler haben mein Herz geklaut. Mhm. Es war so eine großartige Sache, die jeder sollte einmal das spüren. Und dann war man in dieser Probe, hat die Leute kennengelernt, dann mussten wir was. Es gab so kleine, einfache Schritte. Und dann kam der große Tag, wo wir auf dann so eine tolle Wagen waren. Und ist schon was ganz Besonderes.
Was hat das verändert? Du hast gesagt, jeder sollte das einmal erfahren und fühlen. Was verändert das, wenn man das einmal erfahren würde und fühlen würde?
Wenn man spürt, dass dein Herz schlägt höher und schneller und du hast gar keine Kontrolle, dass diese Musik quasi deine Seele raubt. Das ist eine absolute Kontrolleverlust für eine lustvolle Erfahrung. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
Okay. Also es klingt, also ich glaube, ich kann es mir nur anhören. Ich habe einmal was mit Trommeln erlebt. Das war in Burundi. Mhm. Das war so ein Empfang. Und ich hatte irgendwie ziemlich hohes Fieber und ich konnte irgendwie echt nicht auf den Beinen stehen. Und dann hat mir jemand, das war ja auch also direkt bei der Ankunft, das heißt, wir waren ewig und 3 Tage unterwegs, Nachtflug und am Flughafen stundenlang in irgendeinem afrikanischen Flughafen warten und so. Und dann kam ich in diesem Zustand da an und jemand hat mir einen Stuhl hingestellt und alle um mich herum haben natürlich gestanden und so. Aber das, was so anders war, ich saß in diesem in diesem komatösen Zustand. Und was so anders war, dass die Luft auf einmal anfing zu vibrieren, als wenn sich die Trommeln irgendwie, und das alles wurde lebendig und egal wie komatös ich war, ich konnte nicht lebendig sein. So ähnlich, also in der ganz kleinen Form.
Ja, ja, das ist aber in richtig
in
60, 80 Menschen, die trommeln
Ja, hört sich toll an. Kann man da einfach so mitziehen? Also wenn ich jetzt Lust habe, da mitzumachen?
Ich glaube, zu der Probe kann jeder hingehen.
Ah, okay.
Also das ist hier irgendwie jedes Wochenende ab Januar oder ab Dezember, ich weiß nicht genau.
Ah ja, vielleicht machst du ja mal eine Reise dahin und nimmst Leute mit und dann fragst du mich, ob ich mitkomme. Dein Vater war Psychoanalytiker und Freudianer und liebte Deutschland.
Ja.
Könnte man denken, deswegen bist du auf direktem Weg in Deutschland gelandet, aber so war es nicht, denn du wolltest unbedingt ins Londoner West End.
Yes. Ich habe ja eine Oma, die Engländerin, und ich glaube, dass es deswegen ist, unterbewusst. Übrigens, ich glaube, dass mein Vater auch unterbewusst mich das eingepflanzt hat, dass ich nach Deutschland muss.
Okay. Ja, wie so Psychoanalytiker so sind, ja, das Unbewusste.
Der hat
das programmiert.
Genau. Und mein Traum war, in London Theater zu spielen, warum auch immer. Das hatte ich mit 15. Da habe ich gedacht, ach, das ist, was ich machen will. Und dann habe ich versucht, einen Job als Au-pair zu kriegen. Ein Jahr davor war ich in einer Sprachschule in London und habe einen deutschen Mann kennengelernt.
Mhm. Und sag nicht, dass die Liebe noch ins Spiel kommt.
Ach, eine? und dann bin ich zurück nach Brasilien und wir haben ein Jahr lang Briefe getauscht. Und nachdem ich in London war, dachte ich, ja, hier möchte ich leben. Und dann habe ich einen Au-pair-Job gesucht. Habe eins bekommen und dachte, okay, ich gehe jetzt. Und mein Papa sagte, okay, ich bezahle dir den Flug, aber sonst nichts. Und ich sagte, okay, dann mache ich das einfach. Ich war ja 22 und dachte, die Welt gehört mir. Und dann bin ich gekommen.
Das gehört sich ja auch so in dem Alter.
Ja.
Also ich finde das sehr entwicklungsadäquat.
Ja, und ich kämpfe sehr dafür, dass bis heute das so ist. Ich arbeite daran.
Es ist also, du bist im Londoner West End gelandet, aber dann gibt es noch eine Pariser Schleife und eigentlich hat es dich aber nach Deutschland verschlagen. Das ist ja das eine, mal nach Deutschland zu kommen und zu gucken, was Papa da so geliebt und geschätzt hat und dann könnte man ja wieder gehen. Ne? So.
Konnte man, ne?
Ja. So, aber jetzt ist das ja ziemlich genau 28 Jahre her. Ne?
Also. Ups.
Genau, also irgendwie bist du ja geblieben.
Ja. Ich habe versucht, schon zweimal zurück nach Brasilien zu gehen, aber jedes Mal, wenn ich versucht habe, nach Brasilien zu gehen, habe ich mich wieder verliebt. Und jetzt bin ich bei meinem dritten deutschen Mann.
Man denkt es ja nicht, ne? Man denkt ja, das Temperament liegt in Lateinamerika nicht in Deutschland.
Ja.
Aber ist so.
Nee, ich kann das nicht erklären und ich will das auch nicht erklären. Boah. Ist halt so.
Ist halt unbewusst, ne?
Ja, genau.
Genau. Okay, also die Liebe hat dann ein paar Mal gemacht, dass du hier geblieben bist, aber nach hier kommen heißt ja noch nicht hier ankommen. Das sind ja zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Ja.
Und wenn wir über Immis reden, egal ob mit einem oder mit zwei M in Köln, dann ist ja das die ganze Kunst. Nach Köln kommen kann jeder. In Köln ankommen, so dass es ein neues Zuhause, eine neue Heimat wird, das ist ja nicht so, das gelingt oft nicht. Ist dir das gelungen?
Mir ist das definitiv gelungen. Gott sei Dank, sonst wäre ich, glaube ich, nicht mehr hier. Sich integrieren und sich zu Hause fühlen, ist auch wiederum eine Sache, die man selber in der Hand hat. Das heißt, wenn ich zu Hause sitze und denke, ach, ich werde nicht integriert, hat man auch keine Chance.
Das ist ja auch eine Passivkonstruktion. Ich werde nicht integriert. Das heißt, ich warte darauf, dass irgendetwas passiert, was mich integriert.
Genau. Das heißt, ich muss mich selber integrieren. Und ich muss erst mal sagen, dass es gibt ein sehr süßes Gefühl, finde ich, wenn ich jetzt darüber spreche, ist, ich war ja in Paris 4 Monate, bevor ich nach Köln gekommen bin. Und Paris ist so alles. Und ich bin nach Köln gekommen.
Okay.
Und ich bin in Köln angekommen, geht's von der Brauerei. So, das war mein Gefühl. Und ich dachte, ach, diese lauten Menschen, diese großen Menschen, hier fühle ich mich viel mehr wohl. Ich fühle mich wohler. Ich habe direkt am ersten Tag mich wohler gefühlt in Köln als in Paris.
Würdest du denn sagen, also das eine ist, sich integrieren zu wollen, aktiv, ne? So, kann nicht passiv, sondern aktiv. Wer das will, kann der das auch? Also also es muss ja auch noch ein zweiter Teil dazu kommen, dass die anderen zulassen, dass du dich integrieren kannst.
Integration braucht Zeit, braucht Geduld. Ich habe unglaublich viel Angst gehabt am Anfang. Ich habe mich nicht getraut, eine Wurst auf der Straße zu kaufen.
Warum?
Und ich hatte, keine Ahnung, ich habe mir so einen Druck gemacht, dass ich Deutsch können musste.
Okay.
Dass ich habe wirklich mich nicht getraut, auf der Straße eine Wurst zu kaufen. Dann bin ich zum Supermarkt gegangen und hatte panische Angst, dass die Kassiererin mich was fragt.
Oh.
Und öfters fragte sie, möchten Sie eine Tüte? Und ich habe das aber nicht verstanden. Und sage, nein. Weil nein konnte ich ja. Ich konnte ja nein und ja.
Du hättest auch ja sagen können. Ja.
Nee, ich wusste gar nicht, was sie mich fragt. Ich sage erst mal ja. Und ich sage, nein. Und dann hat sie die Tüte gezeigt und ich, ja. Und das ist nicht einfach. Dieses Gefühl, dass du anders bist und diese Angst, irgendwas falsch zu machen, ganz große Angst, was falsch zu machen, das ist der Anfang. Und dann war ich natürlich in der Sprachschule und habe mich quasi, die Sprache ist eine wichtige Sache für für sich integrieren oder die Sprache lernen zu wollen. Manche Leute können es einfacher, andere weniger einfach. Aber das einfach zu wollen, öffnet jedes Herz. Das heißt, als ich hier war, ich habe angefangen, Englisch zu sprechen und dann ein paar Brückchen Deutsch und dann Sätze und dann ganz kaudelwelsch und dann habe ich mich klar gemacht und dann öffnet man Türen, in denen man sagt, hallo, ich bin hier und ich möchte gerne mitmachen. Lass mich mitspielen.
Und das ist in deinem Fall ja auch wörtlich zu verstehen. Lass mich mitspielen. Du warst ausgebildete Schauspielerin. Mhm. Du wolltest im West End Schauspieler. Jetzt warst dann eben Köln.
Aber ich Kölner Westen gelandet.
In der Südstadt. Wolltest du auch mitspielen? Das heißt, auch auf der Bühne stehen. Das geht nun definitiv nur, wenn man die Landessprache kann, weil das arme Publikum.
Oder du lernst deinen Text gut.
Pantomime. Oder du,
ja.
Stimmt.
Oder dadurch habe ich sehr, sehr viel Deutsch gelernt, weil ich meine Zeilen gelernt habe. Natürlich wusste ich genau, was die zu sagen, wie jedes Wort heißt. Ich habe dann geübt die Aussprache.
Okay.
Lang. Diese Sprache ist schwierig. Pillepalle. Auf jeden Fall dadurch, durch Textlernen, habe ich unheimlich viel Deutsch gelernt. Und das war auch eine Tür für mich. Theatertexte war eine Tür zu dieser Kultur, klar.
Klammer auf das, wenn ich dir so zuhöre, glaubst du, dass das eine Methode ist, die auch anderen Menschen, die hier ankommen und die Sprache nicht können, helfen würde, indem sie Theatertexte lernen?
Ich schäme mich ein bisschen. Ich habe nicht mit Theatertexte angefangen, sondern ich habe mit Bild der Frau angefangen.
Mit Bild der Frau?
Bild der Frau. Diese Zeitschriften waren...
Doch, so anspruchsvoll.
Waren, ja, so anspruchsvoll, weil es ging erstmal um Sätze, Verben, um... Viele Bilder und dann war Express mein nächster Lehrer.
Das ist doch ein Aufstieg.
Und dann natürlich Fernseher. Das ist und Kinderbücher, ganz viele Kinderbücher.
Ja. Aber jetzt tatsächlich diese Erfahrung, also sich die Sprache zu erschließen durch eine Theaterrolle, also durch festgesetzte Sätze in einem anderen Kontext, weil du musstest dann natürlich auch verstehen, was die anderen Charaktere auf der Bühne sagen.
Ja.
Ist das eine Methode?
Definitiv, definitiv. Und auch ein Gefühl für die Sprache zu bekommen, weil ich kenne Kollegen, die Ausländer sind und haben aber dieses Gefühl nicht für die Sprache. Das ist eine Sache, die man hingehen kann und daran arbeiten. Welches Gefühl gibt mir das Wort Liebe? Ich kann das Liebe sagen. Ich kann Liebe sagen. Ich kann Sonnenstrahl sagen oder ich kann Sonnenstrahl. Ne, also das ist die Wärme der Wörter. Definitiv. Das ist ein ganz, ganz tolle Tür für die Sprache.
War das schwer? Also es ist ja schon nicht leicht, sich überhaupt als Schauspielerin, du bist Schauspielerin und Regisseurin, du hast ganz viele Sachen gemacht, Kindertheater, Erwachsenentheater, Stand-up-Comedy und so weiter. War das leise? Was ich mitbekomme, ist es auch für Einheimische schwer, sich als Schauspieler und Schauspielerin durchzusetzen. War das besonders schwer, das als Imi zu machen?
Ich finde es immer noch sehr schwer.
Okay.
Und natürlich haben die das Projekt Imi-Sitzung, die ziemlich erfolgreich ist und das mich sehr freut. Aber ich spiele viel zu wenig für das, was ich gerne spielen würde.
Und was würdest du gerne spielen? Vielleicht hört uns jemand zu.
Alles.
Alles.
Ich würde vormittags Kindertheater spielen, mittags Impro, abends Erwachsenentheater, ganz ernste Sachen. Am nächsten Tag würde ich vielleicht eine Stand-up-Nummer machen und dann moderieren.
Ich glaube, das Universum ist verwirrt, wenn es dir zuhört und sagt, also ich nehme ja gerne Bestellungen an.
Ich will ins Fernsehen.
Du möchtest ins Fernsehen?
Ja.
Okay.
Fernsehen.
Was wäre deine Lieblingsrolle? Was wäre der Lieblingsplatz?
Ich hätte gerne eine
super... Du würdest Tatortkommissarin werden.
Ah, das wäre toll. Okay. Oh, das wäre toll.
Ja?
Ja, Tatortkommissarin, das wäre cool.
Also jetzt, wenn du deutsches Fernsehen siehst, an welcher Stelle würdest du gerne mitspielen wollen, von der anderen Seite aus zugucken? Rausgucken aus dem Fernseher?
Wo ich mitspielen würde?
Genau.
Gerne Tatort, tatsächlich.
Ja.
Leider gibt es nicht mehr Lindenstraße.
Na, da hättest du doch vorbeigehen können.
Ich wäre so gerne eine brasilianische Bösewicht in der Lindenstraße. Das wäre toll.
Mit Geldkoffern und so?
Ja.
Und nee, ne? Okay.
Man muss doch bekannt machen, was passiert in meinem Land.
Ach so, ja, das ist so gesehen natürlich, ne? Schon. Ja, das ist okay. Dann ja. Das ist ja dann eher so die... wie nennt man das? Die Profilerin, also die Kommissarin wieder, ne? Sind wir wieder bei der Kommissarin.
Aber Kommissarin bei Tatort, ach, das wäre toll.
Okay.
Stehen bleiben! So.
Das konnten Sie jetzt nicht sehen. Sie hat irgendwie schon ganz professionell die Hände so gehalten mit der Pistole, der imaginären da drin.
Yes.
Ich konnte die Pistole sehen. Ich habe mich fast erschrocken, aber nur fast. Am Lachen musst du dann noch arbeiten. Also. Das war schwer, das ist schwer und es hört sich so an, als würde es auch ein bisschen schmerzlich sein, dass du nicht ganz an dem Ort bist, an dem du gerne wärst.
Ja, wenn ich so offen spreche, ja, das stimmt. Also ich mache immer den Spaß, ich bin prominent Januar und Februar während der Imi-Sitzung und danach ein bisschen in Vergesslichkeit gerate. Und das schmerzt, ja, das schmerzt.
Warum wärst du gern prominent?
Das hat meine Therapeutin letztens auch gefragt.
Okay.
Und die Antwort ist ganz klar, das ist Anerkennung. Anerkennung für das, was man tut. Und was ich tue, ist, hat natürlich mit meinem Ego zu tun. Dass jeder Schauspieler ist ein bisschen Ego, jeder Mensch ist ein bisschen so. Aber das ist, die Menschen glücklich zu machen, die Menschen zu denken zu bringen.
Aber das tust du doch. Das hast du eben erzählt, dass diese 3,5 Stunden lang
Januar und Februar.
Okay, du willst das ganze Jahr lang die Menschen glücklich machen.
Aber hallo.
Also weil ich frage deswegen so ein bisschen nach der Prominenz, weil Prominente erzählen oft, dass sie dafür einen hohen Preis zahlen, für das Prominentsein.
Ja, ich weiß es nicht, weil ich das noch nie so war.
Ja.
Aber es kommt darauf an, was man damit macht.
Also du würdest gerne, verstehe ich das jetzt richtig, also du würdest gerne Januar, Februar, März, April und so weiter bis Dezember Karneval machen.
Nein. Karneval
ich weiß,
ist doch super.
Das war ein Scherz. Du würdest gerne von Januar bis Dezember die Menschen glücklich machen.
Ja, genau.
Ja, okay. Das war ansonsten. Ja, also Karneval ist ja okay, aber vielleicht, ne, dann doch nicht das ganze Jahr.
Man muss auch ab und zu weinen oder gerührt sein. Ne?
Ja, genau.
Das muss nicht immer. Ha.
Zumal, als du das erste Mal in Köln Karneval erlebt hast, warst du jedenfalls nicht glücklich. Der erste Zug. Also wir erinnern uns, du hast an der Parade in Rio de Janeiro teilgenommen. Und das war ein wirklich lebensveränderes Moment, eine Erfahrung, die du nie vergessen hast. Und so, und jetzt kommt der Rosenmontagszug in Köln.
Genau. Und dann, der erste Schock war natürlich, es war kalt. Wir waren auf der Straße.
Okay, das ist natürlich Geografie. Okay.
Ja, es ist Geografie, aber die Geografie hat nicht meine Haut berührt. Und dann hat meine Haut berührt, diese Kälte.
Ja.
Und ich denke, oh Gott, mit 1000 Jacken.
Das ist so wie Leute, die auf einmal Weihnachten in Australien feiern.
Ja,
und dann
genau.
Ist es da warm. Ne? So,
genau.
Es passt nicht. Jahreszeit und Gefühl passt nicht.
Ja, genau.
Also okay, also du hast gebibbert.
Ich habe gebibbert und musste so ein kaltes Bier trinken. Das war mir alles so kalt. Aber
du kannst ja mal im Karneval nach einem warmen Bier fragen.
Um Gottes Willen. Man kann mich jagen mit einem warmes Bier. Auf jeden Fall, ich fand diese Wägen so schön. Ich hätte nicht gedacht, mein Bild von Deutschland war. Mars, Tracht,
okay.
Bayerisch. Dirndl,
ja.
Das ist, was man kennt. Ja. In Brasilien.
Oh, ist ein Anfang, ne?
Ist ein Anfang. Dann komme ich hier an und es gibt Karneval und es gibt diese wunderbaren Wägen. Ich fand ihn toll. Aber was ich nicht verstanden habe, ist diese Kamellenschmeißerei. Ich habe eine Angst gekriegt, weil das hat wehgetan. Also diese 200 Gramm Staffelschokolade, Bio, keine Ahnung, an den Stirn zu bekommen, das war für mich ein Schockerlebnis.
Okay.
Und Das andere war, in der ersten Welt zu sein, die Menschen sich streiten um Süßigkeiten auf der Straße.
Ja.
Das hat mich zutiefst schockiert. Dann habe ich das neue Bier geholt.
Ein kaltes?
Ja, ein kaltes. Da war mir schon warm, weil ich sagte, was ist denn hier los? Und das hat mich tatsächlich schockiert. Ich habe diese Kamelle schmeißen, das passte nicht in meinem Kopf. Und diese letztendlich aggressive Umgang mit ich nehme den Besten oder die, das hat mich sehr schockiert.
Okay. Das war der Straßenkarneval. Du hast dann aber auch den Kneipenkarneval kennengelernt. Der hat dich nicht so schockiert.
Nein, der hat mich unglaublich erfreut. Ich guckte von außen und es hat dieses großes Fenster und ganz viele Menschen, die so eng ineinander waren, so wie Sardinen in eine Dose.
So, dass die Wangen gequetscht sind,
genau,
und
die
sich Wangen zu einem Entenschnabel verformen.
Genau, und die sind alle in einem Rhythmus gespielt. Wir haben übrigens eine ganz schöne Nummer von der Himmelssitzung, die das zeigt.
Aha.
Eigentlich mein erster Blick von Kölner Karneval. Und ich ging da rein und dachte, ich komme niemals zu Bier. Und bis ich an der Theke war, habe ich schon 3 Bier bekommen und war ein bisschen angeduddelt und dachte, was ist das denn hier? Wie großartig!
Das passiert ja sonst eher nicht, dass die Menschen dir in den Kneipen das Bier reichen.
Nee, und da kam dann die große Frage, wo waren diese Menschen das ganze Jahr?
Okay. Das heißt, du hast tatsächlich eine ganz andere Seite an den Deutschen erlebt und offensichtlich brauchen die den Karneval, um so zu sein.
Ja, ich habe das Gefühl, ja. Weil in Rio ist natürlich das Wetter, ist ein anderes Wetter und die Menschen sind offener und gehen offener mit Sexualität, mit Gesprächen, mit sich kennenlernen, sich anzufassen. Es ist eine andere Körpersprache.
Mhm.
Und hier werde ich auch nie vergessen, ich küsse ja. Normalerweise in Rio lernst du jemanden kennen, du gehst 2 Küsschen.
Mhm.
Und hier, ich kam gerade so und merkte, mehrere Leute haben so das Gesicht weggenommen. Und das hat mich sehr unsicher gemacht.
Ja.
Und dann fing ich an, keiner mehr zu küssen.
Mhm.
Und hatte Angst, die ich schon eben gesagt habe, was falsch zu machen. Und dann lande ich in der Kneipe Karneval, wo sich alle umarmen und küssen und flirten und sich nette Sachen sagen und tanzen ganz eng. Und sagte, oh, warum kann ich das ganze Jahr Karneval sein?
So. Dann ist es ja unter dem Aspekt ganz logisch, dass du, ich weiß nicht wie viele, also eine beträchtliche Anzahl Jahre später, selber an dieser Stelle bist und den Karneval mitgestaltest. Das, was
Wahnsinn.
Dir am besten gefallen hat.
Hätte ich nicht gedacht, dass ich in Karneval lande. Niemals.
Miriam Shebabi, Mimi, die erste brasilianische Jungfrau. Also auf der Bühne hast du so ein grün-gelbes Jungfrauenkostüm an.
Mhm.
Auch ein großes Kino. Ne?
So. Mhm.
Jetzt müssen wir zum Schluss kommen.
Ja, schade. Das war schön.
Das finde ich jetzt auch schade. Und ich frage mich, ich glaube, ich habe dich schon gefragt, was noch kommen soll. Das ist die Tatortkommissarin.
Yes.
Vielleicht schlagen wir mal einen Tatort vor, der im Karneval spielt.
Oh ja.
Gleichzeitig in Brasilien und in Köln. Also wir brauchen eine Kölsch-Brasilianerin und man braucht, du bist eine verdeckte Agentin und du kannst in beiden Karnevalszügen dabei sein. Und genau da liegt der Schlüssel für das Verbrechen.
Wann fangen wir das zu schreiben, das Drehbuch?
Ich moderiere jetzt ab und dann machen wir das. Imi Mimi, die erste brasilianische Jungfrau, hat mir die Ehre gegeben in der Sendung Menschen. Ich danke Imi Mimi der Ersten sehr, wünsche noch viel Spaß jetzt am Karnevalssonntag, was noch den Rest vom Karneval, der ja noch mit dem Nubbel, auch große, also als Imi, meine Erfahrung als Imi, Dienstagnacht, Kneipenviertel, der Nubbel ist mit allem zeremoniell verbrannt.
Das habe ich vergessen zu erzählen.
Ich kleine vom, ne, Eifeldorf, ne, dachte, brav, jetzt ist der Karneval zu Ende, jetzt gehen wir nach Hause. Nein, alle drehen sich rum und gehen in die Kneipen wieder rein.
Genau. Bis 4 Uhr morgens.
Meine Welt war sehr zerstört. Ja, das gab's. Ja. Ja. Also, ich danke Emi, Mimi der Ersten.
Vielen Dank auch. Das war sehr, sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen.
Ja, und dann bleiben wir jetzt beim Du, oder?
Ja, bitte. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, war auch sehr schön, mit euch hier diese Zeit zu verbringen.
Genau. Ich danke nämlich jetzt allen, die zugehört haben. Und ich meine, es war so viel Inspirierendes dabei. Und alleine dieser Satz, nicht zu Hause sitzen und warten, dass man integriert wird, der war doch sehr schön.
Das Leben ist schön.
Das Leben ist schön. Ich danke Emi, Mimi der Ersten und Ihnen und sage Tschüss. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.